Britta Jacobs, Veit Stolzenberger, Rainer Müller van Riekum, Chow Min Hang und Zeynep Ayadınlı waren das mit dem zweiten Satz Allegro Scherzoso aus dem Quintett für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott Nummer 1 vom ungarischen Komponisten Endre Scherwanski. Musik also aus einem weiteren Anrainerstaat, der Donau. Meistens blau die Donau, heißt heute die Matinee in SWR Kultur. Und so ist sie auch in Budapest, wo Endre Scherwanski 40 Jahre lang gelebt hat. Und Olivia Spiridon war auch gerade da. Sie ist Literaturwissenschaftlerin an der Uni Tübingen und beschäftigt sich unter anderem mit literarischen und filmischen Donaunarrativen. Guten Morgen, Frau Spiridon.
Guten Morgen und danke für die Einladung.
Sie interessieren sich für die Donau, für Donaunarrative. Wie kommen Sie dazu?
Ich arbeite am Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde in Tübingen und mit der Donau hatte ich schon zu tun wegen der Migration von Deutschen im 18. Jahrhundert donauabwärts ins ungarische Königreich. Und so komme ich auch immer wieder nach Budapest und halte studentische Seminare und wir uns Erzählungen in Texten, Filmen, Bildern ansehen und analysieren.
Mit dem Migrationsthema sind wir dann natürlich auch bei den Grenzen. Also die Donau und ihre Grenzen heißt auch Ihr Buch und das macht den Charakter ein Stück weit aus der Donau, dass sie über 10 Ländergrenzen fließt.
Ja, das macht ja das Besondere der Donau aus, denn es ist ein Fluss, der wie kein anderer durch so viele Sprachräume fließt. Und dadurch ist die Donau ein Lehrstück sozusagen über Vielfalt, Vielstimmigkeit, über Akkorde und Dissonanzen des Kontinents.
Ja, ist jedenfalls was anderes als der Rhein zum Beispiel, der doch so im Wesentlichen als der deutsche Strom gilt, auch wenn er natürlich nicht nur in Deutschland fließt, sondern unter anderem in der Schweiz. Aber die Donau ist dadurch charakterisiert, dass sie eigentlich von keinem Land für sich in Anspruch genommen werden kann.
Genau, sie ist eine Angelegenheit der Grenzen und das macht sie spannend, weil sie ein dynamischer Raum der konkurrierenden Meistererzählungen ist. Und jedes Land hat seine Erzählung, so wie Deutschland, die Erzählung vom deutschen Rhein und währenddessen die Donau mit den Worten von Hölderlin ja die Fremdlingin ist. Sie ist ja die, die in die Fremde geht und sie hat dann im deutschen Kulturraum eher keine nationale Konnotation. Und in Habsburg, wenn man sich das historisch ansieht, war die Donau ja die Legitimierung für den Vielvölkerstaat, für die Habsburger Monarchie, die man auch Donaumonarchie nannte. Und wenn man sich das immer weiter flussabwärts ansieht, dann ist jedes Land mit seiner Geschichte da. Zum Beispiel in Ungarn hat man den aufstrebenden Staat nach 1867 eben diese Doppelmonarchie auch legitimiert mit der wahnsinnig stark wachsenden Hauptstadt Budapest und den ganzen Projekten, die dort existiert haben. Wenn man sich Serbien ansieht, hat man wieder eine völlig andere Geschichte. Das macht auch diese Segmentierung deutlich, denn in Serbien hat man nach der Bombardierung zum Beispiel der Donaubrücken 1999 durch die NATO eine völlig andere Geschichte. Da entstehen wirklich viele Dissonanzen im Selbstverständnis, in der kollektiven Identität, die man immer wieder spürt. Und geht man weiter donauabwärts nach Bulgarien und Rumänien, da sieht man, dass die Türkenkriege seit dem Mittelalter und bis in die Neuzeit, bis ins 18. Jahrhundert, wesentlich zur Vermittlung einer nationalen Geschichte beigetragen haben. Und die Donau war sozusagen das Bollwerk, das war die befestigte Grenze, wo man gegen die Türken gekämpft hat. Also man sieht, wie unterschiedlich diese nationalen oder übernationalen Geschichten sind.
Ja, die Donau kann sozusagen etwas zusammenbinden, ein ganzes Reich möglicherweise. Sie trennte aber auch die unterschiedlichen Reiche voneinander. Und es ist auch ein Fluss mit vergleichsweise wenigen Brücken. Also Sie haben gerade die zerstörten Brücken im Kosovo-Krieg angesprochen. Mit vergleichsweise wenigen Brücken. Das heißt, eine Trennlinie ist er immer.
Ja, also diese Brückenlosigkeit des Flusses ist auch was Typisches. Die erste Brücke gab es ungefähr 101 nach Christus, eben diese Trajansbrücke, die von einem syrischen Architekten gebaut wurde, Apollodor von Damaskus. Dann gab es um 1200 die Regensburger Steinbrücke. Und es gab dann nur Pontonbrücken bis 1849, als die Budapester Kettenbrücke fertig war. Und erst danach hat man verschiedene Brücken gebaut. Und die Brückengeschichte ist dann wieder eine Grenzgeschichte, denn man hat zum Beispiel im Ostblock, da sieht man eine weitere Grenze, die quer durch den Flussraum gegangen ist, nämlich der Eiserne Vorhang. Und da hat man im Ostblock verschiedene Brücken gehabt, die man Freundschaftsbrücken nannte. aber die waren eigentlich nur Teil eines fingierten Diskurses der Freundschaften. Denn die Länder des Ostblocks waren ja eigentlich voneinander getrennt, auch wenn sich Städte gegenüberstanden, wie Komárno und Komárom in Ungarn und der Tschechoslowakei.
Auf beiden Seiten des Flusses sozusagen.
Richtig, oder aber Giurgiu und Russe zwischen Bulgarien und Rumänien. Die Bevölkerung sah sich an, quasi über den Fluss. Manchmal hat man sich auch zugerufen über den Fluss, aber man konnte den Fluss recht schwer überqueren im Ostblock. Also man hat da sehr unterschiedliche Konstellationen des Flusses.
Dass diese Konstellationen des Flusses so unterschiedlich sind, also so viele Nationalitäten, die rechts und links vom Fluss zu finden sind, die Identitäten, die Religionen, die Kulturen, macht das die Donau besonders interessant jetzt für filmische und literarische Erzählungen?
Ja, also wenn man sich die Reisebücher ansieht oder diese Donaubücher aus dem 19. Jahrhundert, da war der Fluss eher eine geografische Angelegenheit. Man hat mit dem Fluss die Reise durch sehr verschiedene Gebiete verbunden, aber vor allem ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts merkt man da eine Verschiebung, dass man zunehmend das Kulturhistorische, eben diese widersprüchlichen Identitäten wahrnimmt. Und da sind völlig andere Bücher entstanden, wie zum Beispiel das berühmte Donaubuch von Claudio Magris. Und auch Filme sind nachgezogen und haben eher die Metapher der Donau als Lebenslauf, als Biografie angesehen. Also man hat den Schwerpunkt der Wahrnehmung des Flusses eben auf das Metaphorische verschoben. Und auch in neueren Donaubüchern, wie zum Beispiel von Peter Esterházy, Donau abwärts, heißt es, dass der Fluss eigentlich ein dichter Grenzraum ist, der vielen und zahlreichen Nachbarschaften. Und er hat einen sehr schönen Satz, er sagt, uns blickt das gleiche Pferd durchs Fenster. Also die Donau macht irgendwie auch den Zusammenhang der verschiedenen Völker sichtbar und dadurch auch die Konflikte, die es gibt, aber auch die Notwendigkeit der Aushandlungen, die es ständig am Fluss gab. Und deshalb heißt es auch, dass die Donau ein Lehrstück ist. Das ist auch ein Titel von einem sehr schönen Essay von Karl Markus Gauss, Die Lehre der Donau. Also, dass der Fluss ein Seismograph ist, der sehr schnell auch Krisenmomente wahrnimmt. Es ist auch kein Zufall, dass in Krisensituationen es auch immer Konföderationsgedanken gab, die mit der Donau verbunden waren. Also schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, aber auch nach dem Ersten Weltkrieg. Also in allen Momenten der Orientierungslosigkeit hat der Fluss immer dahin gehalten, als Klammer, als Möglichkeit, sich neu zu orientieren und sich auszurichten und sich einzufinden im Kontinent.
So ein Fluss, der irgendwo entspringt, bei der Donau weiß man ja gar nicht so genau wo, beziehungsweise jedenfalls diskutiert man darüber, was jetzt nun tatsächlich die Quelle der Donau sein könnte. Dann im Falle der Donau wirklich sehr, sehr lange durch sehr viele verschiedene Länder reist mit dem Wasser, um dann sich zu ergießen sozusagen in das große Wasser, nämlich in das Meer. Das ist ja ohnehin schon ein Bild, das, Sie haben die Lebensreise angesprochen, sozusagen literarisch verarbeitbar ist, literarisches Material sozusagen anregt. Im Falle der Donau scheint das aber ja nochmal besonders der Fall zu sein, vielleicht auch gerade, weil sie als Fremdling sozusagen überall nur kurz zu Gast ist und dann weiterzieht?
Ja, also die Metaphorik der Donau als Biografie hängt auch sehr stark mit der Quelle und der Mündung zusammen, weil die Quelle eine Sache der Unsicherheit war, so wie beim Menschen die Herkunft. Wir wissen nie genau, woher wir kommen und was unsere eigentliche Abstammung, auch geistige Abstammung ist. Also hat man das immer auch mit dem Fluss verbunden. Aber auch die Mündung war sehr lange ein Streit zwischen Historikern. Und das wird immer wieder in Texten hervorgehoben, wie die Unsicherheit. Wie hat die Mündung ausgesehen? Auch weil der Mündungsraum sehr flüssig ist, weil das Land sich da ständig umformt. Und auch weil die Donau sehr viel Treibgut mitbringt, Sedimentierungen, und dort ablagert. Also es ist ein Raum, wo etwas auch wächst. Und dann mit der Mündung stellt man auch die Frage nach dem Aufgehen in etwas anderem. Also hat man das mit dem Fluss auch sehr stark in Zusammenhang bringen können. Und ja, natürlich die Vielfalt, die er bringt und die dort abgelagert wird, kann man auch als Analogie mit dem Leben sehen, das auch sehr vielfältig, widersprüchlich läuft, also sehr viel Konfliktuales mitbringt und dann irgendwann in etwas anderem aufgeht.
Und als Leiterin des Forschungsbereichs Literaturwissenschaft am Institut für Donauschwäbische Geschichte gehört quasi, kann man das so sagen, der gesamte Donauraum zu Ihrem Forschungsinteresse?
Ja, jetzt gerade haben wir im Team dieses DFG und FEF-Projekts ein Buch fertig geschrieben unter dem Titel Reading the Danube. Also wir versuchen, den Fluss zu lesen. Und das zeigt ja auch diese kulturwissenschaftliche Ausrichtung, die intermedial läuft. Aber ich habe auch mit einer Kollegin aus dem Projekt, mit Edith Kirai, eine Donauanthologie herausgegeben, Der Fluss. Und diese Anthologie, die ist auf Deutsch in Salzburg erschienen und wurde mittlerweile ins Ungarische, Serbische übersetzt. Und jetzt gerade wird sie ins Slowakische übersetzt. Wir versuchen jetzt mal zu schauen, in welche Donausprachen wir das Buch noch herausbringen. Aber die deutsche Auflage, die war eigentlich ziemlich erfolgreich und ist so gut wie ausverkauft oder schon ausverkauft.
Wenn Sie die Donau lesen wollen, was steht denn da?
Es steht, dass der Fluss für Vielfalt steht, dass er für Widerspruch steht und dass er eigentlich interessant ist als Lesart des Kontinents. Denn das macht Europa im Grunde aus. Die sehr fragmentierten Räume, die ständig in Konkurrenz zueinander stehen. Also ist im Grunde der Donauraum oder dieses kleine Europa, kann man auch sagen, der Donau, ein Raum der konkurrierenden Erzählungen, der konkurrierenden kulturellen Gedächtnisse und Erinnerungskulturen, Erinnerungspolitiken. Und eben das wollten wir zeigen, indem wir die verschiedenen Medien und in ihrer Verflechtung analysiert haben.
Alles im Fluss. Olivia Spiridon war das, Literaturwissenschaftlerin an der Uni in Tübingen, in unserer SWR-Kultur-Matinée Meistens Blau, die Donau. Danke, Frau Spiridon.
Danke auch.